wir gehen ja in Richtung Frühjahr, jetzt haben wir es super kalt. Meines Erachtens sind trotzdem die Frühjahrshalbmarathons teilweise fast gefährlicher für einen Hitzschlag oder eine Hitzeerschöpfung als die Herbstmarathons.
Immer mehr Menschen wollen einen Halbmarathon laufen. Auch in der Laufbubble gilt er oft als die perfekte Distanz. Fordernd genug für den Stolz, aber kurz genug, um ihn angeblich mal ebenso nebenbei zu trainieren. Aber ist das wirklich so? Kann wirklich jede Person einen Halbmarathon laufen? Oder wird diese Distanz vielleicht auch auf die leichte Schulter genommen? Diese Frage stellen wir uns in dieser Folge mit Ex-Elite-Läufer und Arzt unseres Vertrauens, Dr. Paul Schmidt-Hellinger von der Berliner Charité. Mit ihm klären wir die absoluten Grundvoraussetzungen für einen Halbmarathon. Wir werfen einen kritischen Blick auf die klassischen 12-Wochen-Pläne und wollen wissen, können erfahrene LäuferInnen die 21 Kilometer wirklich einfach mal so aus dem Stegreif ohne Training schaffen? Und kommen wir theoretisch auch ohne Verpflegungsstrategie durch den Halbmarathon? Wie das Mindestmaß an Vorbereitung wirklich aussieht, hörst du gleich. Ich bin Elliot von Achilles Running und damit viel Spaß beim Hören. Lieber Paul, willkommen zurück. Dieses Jahr haben wir uns ja noch nicht gesprochen. Wie geht's?
Hallo, ja, sehr gut. Die normale Arbeitswoche ist geschafft. Heute ja leider nicht bei euch im Süden, auch so ein bisschen aufgrund der Straßenbedingungen, also selbst dann für mich als Hartgesottenen zu glatt, um ja jetzt 40 Kilometer so insgesamt durch die Stadt zu gurken, im wahrsten Sinne des Wortes.
Absolut.
Genau, ja. Von daher für uns jetzt Premiere remote, genau.
Ja, das erste Mal. Gibt es natürlich trotzdem auf YouTube zum Nachschauen für alle, die uns sehen möchten. Aber ja, freut mich, dass es trotzdem geklappt hat. Ich weiß ja auch, du hast viel zu tun. Und weil du gerade auch das Commuten ansprichst, weil du ja viel von deinem Arbeitsweg auch ja tatsächlich mit dem Training sozusagen dann begehst, da habe ich mich auch gefragt, wie läuft denn das gerade bei dir durch die ganzen Glättewarnungen? Das ist dann nicht so leicht, oder?
Ja, also tatsächlich, das ist dann so, gerade jetzt im Januar ist ja noch ein bisschen Zeit bis zu den Frühjahrsläufen und wenn die Bedingungen dann halt wirklich so extrem sind, dann halte ich das auch schon so auf das Minimale zurück. Also auf der einen Seite, dass ich jetzt nicht sage, hey, ich renne hier nachts durch den Wald bei komplettem Glatteis und wenn was passiert, ist weit und breit niemand einerseits. Andererseits jetzt auch mit selbst Öffi-Streik diese Woche, yep, habe ich mich dann halt mit bisschen besserer Gear bepackt. Das heißt tatsächlich auch mir Spike-Aufsätze für die Schuhe bestellt. Die kamen cool, auch rechtzeitig vor dem Glatteis an und die haben auch gewissen Abrieb, aber tatsächlich ging das erstaunlich gut und ich habe es dann wirklich immer so gemacht, so einen Kilometer zu meiner S-Bahn-Haltestelle so geguckt, wie so die Bedingungen sind. Dann hat man nochmal eine Viertelstunde in der S-Bahn Zeit so zum Erwärmen. Auch gerade wenn es jetzt wirklich ja auch wirklich minus 10 Grad waren, oh Gott, ist das ja schon dann schon herausfordernd, obwohl ja das im Wintersport jetzt, sage ich mal, normal ist und die Sportkleidung, das passt ja auch. Also meistens war ich dann wirklich selbst für minus 10 Grad zu warm angezogen und musste dann nach meine dünne äußerste Schicht nach einem Kilometer dann schon auch wieder ausziehen.
Ja, krass.
Das ist das eine. Und das andere halt wirklich Spike sozusagen unter die Schuhe, also so Gummiüberzieher, die Spikes unten dran haben. Und dann muss man ja fast so ein bisschen taktisch seine Strecke wählen. Wenn man jetzt sich für die Spikes entscheidet, kann man halt nicht jetzt, ich sag mal so, halb auf der gesalzenen Straße rennen, weil dann fallen die schnell wieder ab. Also muss man dann so diesen, und das ganz glatte Eis ist selbst mit Spikes, rutscht man da auch.
Total.
Also von daher sind es so die bisschen abgelaufenen, verschneiten Stellen, wo man so mit dem Spikes am besten noch Grip hat. Und selbst ich bin dann halt wirklich nur noch für meine Verhältnisse, bin dann einfach auch eine Minute langsamer teilweise auf einen Kilometer gerannt. Und es ist dann so ein bisschen wie Crosslauf. Und dann sage ich halt für mich,
stimmt,
okay, dann hat man im Endeffekt waren es dann trotzdem 10 Kilometer am Tag. Das ist viel. Und dann bin ich am Ende der Woche bei 40 Kilometern, bin ich komplett zufrieden und je nachdem, nach Kapazität, muss man dann, wenn man jetzt ein klares Ziel verfolgt, also jetzt bei den Bedingungen sind halt draußen einfach Tempoläufe etc., alles was, wo man eigentlich sonst die gerade perfekte Strecke braucht, ist das einfach zu gefährlich, ehrlich gesagt. Ja. Von daher einfach die lockeren Kilometer wo man dann ein Stück weit tatsächlich auch noch Krafttraining hat, weil es ja schon auch ein bisschen mehr, finde ich, auf die Fußgelenke geht. Mhm. Also ich merke das auch. Und wenn man das etwas Spezifisches noch draufstehen hat, ich meine, lang und locker kann man, denke ich, auch machen. Draußen, wenn man sich wirklich gut anpasst und dann das halt machen möchte, wie gesagt, mit Spikes etc. oder eine kleine Loop wie die Ultraläufer. Ich meine, es gibt Leute, die machen 6-Stunden-Rennen oder 24- oder 48-Stunden-Rennen auf einer 1-Kilometer-Runde. Das, denke ich, kann man vielleicht auch noch machen. Und dann, ich glaube, die meisten zieht es aktuell aufs Laufband. Mhm, ich sag mal so, Angebote vom Fitnessstudio nutzen. Ich habe den Luxus, ein eigenes Laufband mal mehr geleistet zu haben. Und dann kann man das sozusagen nutzen für die, ich sag mal, wirklich wenigen Wochen im Jahr. Und es ist auch nicht jedes Jahr so, dass man wirklich echt draußen gar nichts Hartes machen sollte.
Ja, es ist auch
total, das ist so meine Empfehlung als Sportmediziner.
Voll, das sind schon mal sehr, sehr gute Empfehlungen, auch gerade die Spikes. Ich habe auch echt überlegt, ob ich mir jetzt welche hole. Also ich auch nicht gedacht hätte, dass ich mal in Berlin so weit sein werde, dass ich überlege, mir Spikes zu holen, weil man dann doch so lange irgendwie dieses Glätteproblem hatte. Aber ja.
Und ich glaube, also ich ganz ehrlich, ich glaube jetzt so, wir als Laufende sind da sozusagen auch nur ein geringer Teil der sozusagen Abnehmenden. Also wie viele, ich bin bei uns die S-Bahn-Haltestelle, da geht es 80 Meter mit 10% noch so die Anhöhe hoch oder halt die komplett zugefrorene Treppe. Also es ist alles zugefroren. Und ich stehe ja mit vielen Pendelnden dann morgens an der S-Bahn. Und auch von den ganz normalen in Zivilkleidung hat dann irgendwann im Laufe der Woche über die Hälfte diese Spikes-Überzieher gehabt. Und irgendwann waren sie dann auch online, glaube ich, auch ausverkauft. Oh, ich habe sozusagen mal so, ich kann so sagen, ich habe für 2 Stück 12 Euro bezahlt. Das ist für mich dann auch okay, wenn die nach einer Woche Eis dann abgelaufen sind.
Ja. Muss ich mal schauen, dass ich noch welche kriege. Ja, ich meine aber trotz des Wetters, es ist ja so, wer jetzt zum Beispiel einen Halbmarathon im Frühjahr laufen muss, der muss sich jetzt trotzdem irgendwann ranhalten. Und das sind ja auch nicht gerade wenige. Gerade so in den letzten Jahren habe ich so den Eindruck, wollen immer mehr Leute Halbmarathon laufen. Ich zumindest sehe da irgendwie einen Aufschwung im Laufen. Ich finde auch auf Social Media sieht man das ganz doll, dass da zum Teil Leute, die, denke ich, vorher noch nie was mit Laufen am Hut hatten, auf einmal einen Halbmarathon laufen wollen. Finde ich natürlich einerseits total nice. Andererseits frage ich mich dann natürlich immer so, ist das so schlau? Ist dir das als Läufer oder Arzt vielleicht auch schon aufgefallen, dass es da irgendwie so eine Bewegung gibt?
Ja, es ist ja schon auch so, was so die, genau, du sagst das ja schon, was du auf Social Media mitbekommst. Und sozusagen die medial größte Wirkung haben natürlich dann schon die längeren Distanzen und sind auch, sage ich mal, die größten Veranstaltungen. Also zumindest, wir sind jetzt nun auch wieder hier in unserer Berlin-Bubble und dann ist halt jetzt traditionell der Halbmarathon und eine der größten Veranstaltungen in Deutschland eben im Frühjahr und der Marathon dann sozusagen im Herbst. Und ich glaube, viele haben dann auch diesen Stufenplan, erst Halbmarathon, dann Marathon. Mhm. Und vielleicht ist dann, sage ich mal so, dieser große Zehner dann gar nicht so präsent.
Ja, der ist nicht so spannend.
Und vielleicht kommt es auch drauf an, aus welcher Bubble man dann kommt. Also letztendlich, ich bin ja zum Beispiel selber auch aus der Dresdner Bubble. Und da ist immer so einer der größten, damals sage ich mal so, Straßenläufe, der Dresdner Citylauf ist halt eigentlich traditionell ein 10-Kilometer-Lauf. Mhm. Und jetzt sage ich mal, den großen einzelnen Halbmarathon in Dresden, den gab es dann eigentlich gar nicht. Dann ist so für uns so Klassiker, 10 Kilometer Citylauf, drittes Märzwochenende so, schon von früher, so als Leichtathlet. Und genau, da war das eigentlich gar nicht so, aber ich glaube, vielleicht kommt es drauf an, aus welcher Bubble man kommt. Und es ist schon immer so, wenn man jetzt Laufen auch so als Städtereise verbindet, dann stimmt es eigentlich schon, dass auch es viele Halbmarathons in den, sag ich mal, schönen Städten gibt. Also was ist jetzt so, was sind, sag mal so die Klassere, wo ich auch selber laufen durfte, Barcelona-Halbmarathon, ne? Gerade wieder in den Medien, weil es der Weltrekord da nicht anerkannt wurde vom letzten Jahr. Das ist sozusagen ein großes Ding und viele, ich glaube, der klassischen Stadtmarathons jetzt hier in Europa haben halt auch den Halbmarathon im Angebot. Und bei einem Halbmarathon, wenn das so eine große Runde durch seine Stadt ist, dann ist das natürlich auch so eine schöne, runde Städtetrip-Sache, wenn man zum Laufsport ist und das so sein Event ist und vielleicht mit einem kleinen Kurzurlaub verbunden. Aber, und dann kommen wir wieder zur initialen Frage zurück, wenn man sich dafür einen Frühjahrshalbmarathon anmeldet, gegebenenfalls auch sehr früh jetzt, ja, wie Barcelona, dann muss man im Winter trainieren. Ja. Und darum geht's.
Richtig. Und da, das ist dann vielleicht auch manchen nicht bewusst, dass es dann schon so früh losgehen muss, wenn man ja sich dann für einen recht frühen Halbmarathon angemeldet hat. Wir wollen ja heute auch so ein bisschen klären, was ist denn nun so the bare minimum, mit dem man einen Halbmarathon laufen kann. Und da dachte ich mir, natürlich fragen wir dich, unseren Arzt des Vertrauens. Vielleicht willst du uns da auch gleich mal so eine medizinische Einschätzung geben. Ist der menschliche Körper denn biologisch nun dafür gemacht, die 21,1 Kilometer am Stück zu laufen? Oder ist das vielleicht für den Großteil von uns, wenn man ganz ehrlich ist, auch schon eine Überlastung?
Also ich glaube halt schon, auch wir sind jetzt wieder in der Laufbubble, aber es ist halt schon so, so diese grobe Regel, die man immer so hatte, dass man schon mindestens die Wochenkilometer im Schnitt rennen sollte, die dann die Wettkampfdistanz hat. Das wären dann halt beim Halbmarathon über 20 Kilometer, um das jetzt zu schaffen. Das schafft per sich jetzt erstmal niemand unbedingt, der, ich sag mal, jetzt mit Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50, von null, also von früher mal Schulsport, vielleicht ein bisschen Badminton gespielt, auf einfach so starten, würde ich jetzt nicht unbedingt direkt die 21 Kilometer empfehlen. Das tut dann im Fall halt genauso ähnlich wie vielleicht wie ein Marathon. Beim Marathon gibt man vielleicht dann sogar noch auf. Aber also es braucht auf jeden Fall Vorbereitung. Das heißt, so die grobe Aussage wäre eher schon so, wer regelmäßig läuft und sagt, wenn man jetzt mal so fragt, gehst du regelmäßig laufen, ein-, zweimal die Woche, dann kann das schon Sinn machen, mit einer speziellen Vorbereitung relativ erfolgreich, also für sich persönlich erfolgreich, das heißt, einen Halbmarathon zu finishen. Aber von Nichtlaufen auf Halbmarathon ist aus medizinischer Sicht keine gute Idee und hat eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass das in einer Verletzung mündet. Okay. Ich habe tatsächlich auch eine Studie herausgesucht, dass es halt schon so ist, wenn man 35 bis 40 Laufkilometer pro Woche im Schnitt hat in der Vorbereitung, hat man dann eine geringere Verletzungsrate als geringere Umfänge. Ne? Also diese 20 Kilometer, also Trainingswochenkilometer Strecke als dann auch Wettkampfdistanz, die ist dann schon mit einer höheren Verletzungswahrscheinlichkeit verbunden als das Doppelte, 35 bis 40. Und wenn man sich auch so dann vielleicht mal so diese 12-Wochen-Pläne überblickt, kommt man meistens auch eher in diesem Bereich 35 bis 40 Kilometer so als Mindestmaß. Ja. Genau. Das ist das eine. Dann kommt es immer drauf an, macht man halt nur Laufen. Das kommt immer, ist dann auch noch, kommt vielleicht jemand wirklich schon auch aus dem Spielsport oder gibt ja auch schon viele, die haben früher Fußball gespielt oder haben vielleicht wirklich bis Ende 30 noch oder spielen noch aktiv, sind sozusagen, machen Sportarten, haben Sportarten gemacht, die mit Laufen zu tun haben. Das heißt, sind da kraftmäßig gut aufgestellt oder haben halt ausdauermäßig schon richtig viel Vorerfahrung, weil sie viel Fahrrad fahren und müssen das halt noch muskulär und sehnenmäßig so ein bisschen umbünzen. Mhm. Da ist das schon noch dann so eine andere Dimension. Genau. Mhm.
Okay, also es ist schon mal erstmal, man kann festhalten, die Grundvoraussetzung, vielleicht schon irgendeine Art von Sport zu machen, ja, die sollte vielleicht gegeben sein. Jemand, der von gar keinem Sport auf Halbmarathon gehen möchte, wird größere Probleme haben als jemand, der vielleicht sogar in Anführungszeichen nur Fußball spielt oder ja, irgendeine Ballsportart macht und dann 100% auf Halbmarathon gehen möchte.
Ja, genau, also von anderer Sportart auf über Hybrid zu laufen oder einfach direkt einfach nur zu Hybrid, als jetzt auch ein neumodischer Begriff, der sich so in den letzten wenigen Jahren auch eingebürgert hat. Genau. Und dann kann ich eigentlich nur verweisen auf unsere früheren Podcasts, als ich auch schon einfach so empfohlen habe, ja, also die von null auf Lauf wäre die erste Anmeldung eher so klassischerweise der Firmenlauf, ja, der zwischen 3,5 und 5 Kilometern angesiedelt ist, wo wirklich jeder von ich mache gar nichts und ich gehe über den Betriebssport oder Animation über den Beruf in einen Firmenlauf hinein oder halt eben einfach in den ich motiviere mich und melde mich erstmal für einen 5-Kilometer-Lauf an.
Okay.
Was ja mittlerweile viele Veranstaltungen auch anbieten. Vor allen Dingen die Veranstaltungen, die jetzt nicht sofort ausgebucht sind. Ne? Das ist vielleicht auch das.
Also ja, die ein bisschen
glücklicherweise muss es, wenn man sagt, hey, ich will auch an dem Tag, ich will da mitreisen, wo, wenn alle Leute, die laufbegeistert sind, da hinreisen oder da im Wettkampf mitmachen, gibt es meistens doch auch die kürzere Strecke. Und dann einfach für die anmelden, das wäre die, wenn man jetzt mal das Ego ein bisschen ausschaltet, die bessere Variante.
Ja, und günstiger ist es auch. Und irgendwie ist man aber trotzdem dabei, weil man sieht ja trotzdem den Rest. Also irgendwie schon die schlauere Variante.
Ja, genau. Der gute Mittelweg zwischen nur zuschauen und Vollrennen oder und dann halt oder dann vielleicht doch nur zuschauen, weil man sich halt in der Vorbereitung für das große Event dann doch verletzt hat. Ja. Ne? Dann ist auch schade.
Ja. Ja, bleiben wir mal bei Verletzungen. Damit es vielleicht auch nicht zu Überlastungen kommt. So prinzipiell werden ja medizinische Check-ups empfohlen, gerade zum Beispiel so ab Marathondistanz sowieso, dann auch ab einem gewissen Alter sagt man ja, das ist nicht verkehrt. Wie sieht's aus bei der Halbmarathondistanz? Würdest du das dann zum Beispiel auch jemand Jungem empfehlen? Würdest du ab einem gewissen Alter sagen, mach auf jeden Fall vorher einen medizinischen Check-up oder geht's dann wieder doch oder auch ums Fitnesslevel, wie wir gerade besprochen haben, jemand, der halt gar nichts vorher gemacht hat, riskiert da vielleicht mehr? Wie gehst du da so als Arzt dran?
Also ich glaube, wer noch nie eine sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung gemacht hat, hat eigentlich, egal was jetzt der Einstiegswettkampf ist, einen Anspruch drauf, das zu machen. Diese Vorsorgeuntersuchungen, die sind schon auch hauptsächlich internistischer Natur, weil das sind letztendlich auch die seltenen gefährlichen Ereignisse, die dann auch bei einem Wettkampf auftreten können. Und das sind dann Ereignisse, jetzt mal auch als solches genannt, plötzlicher Herztod. Mhm. Im besten Falle überlebt der plötzliche Herztod. Klingt ein bisschen paradox, aber also das ist mal ein Herzstillstand, wo meistens dann doch eine strukturelle Herzerkrankung zugrunde liegt. Und das ist etwas, was man in Ruhe-EKG und respektive dann Belastungs-EKG dann schon herausfinden kann. Also das wären jetzt, sage ich mal, so die gefährlichsten Sachen oder das Gefährlichste, was man einmal ausschließen möchte. Und das ist das, was selten auftritt, aber dann sozusagen alle durchgecheckt werden sollten und im Leistungssport sowieso, aber auch letztendlich für den Volkssport. Und das Schöne ist aber, dass das, was man ja in der Regel bei der Vorsorgeuntersuchung drumherum bekommt, die Blutentnahme, bei der Ergometrie, also beim Belastungs-EKG bestenfalls auch die Leistungsdiagnostik, die bringt einen dann eher Informationen, entweder bezüglich, ich sag mal, so schlummernden Diagnosen, die vielleicht nicht so schlimm sind, aber die man sozusagen dann mal mittelfristig angehen kann, vielleicht gegebenenfalls auch mit dem Sport, wie beispielsweise eine Fettstoffwechselstörung im Blut, ne, oder beim einen oder anderen, man nimmt ja auch noch Leberwerte ab, Nierenwerte, Elektrolyte, insbesondere bei Eisenstoffwechsel. Und dann findet man gegebenenfalls da auch Sachen heraus oder einfach auch nur schon im Gespräch, im ärztlichen oder in der ärztlichen Untersuchung, wo man Dinge tatsächlich zur allgemeinen Gesunderhaltung und auch Leistungsoptimierung dann herausfindet und auch angehen kann. Also klassischerweise, ich würde jetzt mal so sagen, ich habe jetzt im Rahmen meiner Laufvorbereitung und vorher schon meine Ernährung auf vegan umgestellt und habe nicht so auf meinen Eisenstoffwechsel geachtet und dann findet man noch einen Eisenmangel heraus, den kann man dann auch in der Vorbereitung angehen, substituieren. Und kommt dann nicht einerseits auf eine bessere Laufleistung internistisch und andererseits auch weg von seiner chronischen Müdigkeit. Ich sag mal so, das wäre so ein klassischer klassische Fallkonstellation, die ich jetzt früher in meiner Sportmedizinzeit auch häufig hatte. Genau, und bei der jetzt, ich sag mal, von den Krankenkassen angebotenen sportmedizinischen Untersuchungen ist jetzt aber nicht grundlegend jetzt die Laufstilanalyse dabei. Genau. Ne, das muss man vielleicht auch noch anmerken. Und da kann das dann auch schon verschiedene Dimensionen haben. Ne? Wenn man jetzt eine Sportuntersuchung macht in der Sportmedizin, wo auch die Untersuchungen dann natürlich auch eine orthopädische Untersuchung machen, sehen die im Falle halt noch schwere Achsfehler, ne? Wo man dann vielleicht auch in der ersten Untersuchung kann, ja, wenn sie jetzt halt anfangen mit einem Trainingsplan mit 10, 20, 30, 40, 50 Wochenkilometer, kann es sein, dass dann so ein komplettes X- oder O-Bein, wenn sie Fußball gespielt haben, ne, so ein ganz dolles O-Bein, also und dementsprechend auch vorbelastetes Knie auch mal sehr wehtun kann. Oder überhaupt dann zu besprechen, ob man das vielleicht auch mal orthopädisch angehen müsste. Das kann da auffallen. Und die kleinen Sachen, die sind dann schon eher was für eine Laufstilanalyse. Und auch da gibt es natürlich verschiedene Eskalationsstufen. Da kann schon etwas auffallen, wenn man einen Laufschuhkauf macht und da beim Laufschuhkauf auch da auf einem Laufband steht und da sozusagen in der Regel auch noch schon eine Laufstilanalyse gemacht wird. Oder viele machen das, wenn sozusagen doch schon eine längere Zeit irgendwo zwickt. Und dann gibt es natürlich auch Anbieter, wo das richtig professionell gemacht werden kann. Das ist aber dann nichts im Rahmen der Grundversorgung durch die gesetzliche Krankenversicherung.
Muss man selber zahlen, ja, genau.
Genau, und häufig kann man da viel entdecken. Und häufig sind aber die Empfehlungen, gehen dann in die Richtung, sind dann wieder Übungen, die die meisten sowieso eher prophylaktisch auch machen sollten, wo ich dann so wieder aufzählen kann. Wadentraining, Krafttraining für die Oberschenkelmuskulatur, insbesondere zum Beispiel für die Gesäßmuskulatur zusätzlich noch eine kleine Gesäßmuskulatur, Abduktoren, all die Sachen jetzt mal so schnell in den Raum geworfen und das kommt dann nochmal strukturiert drauf. Aber, und das ist der große Vorteil, dann geht es wieder so um Compliance, auch ich mache nicht so gern Krafttraining. Und wenn man dann jetzt, ich sage mal, in der Laufstilanalyse schwarz auf weiß sieht, was ist meine Fehlstellung? Wie schief renne ich denn hier? Wie krumm und schief sehe ich denn in der Laufstilanalyse dann aus in der Stützphase? Das dann bildhaft zu sehen und dann Übungsempfehlungen zu bekommen, gibt vielleicht, sage ich mal, einen anderen motivationellen Schub, als das, sage ich mal, so prophylaktisch zu machen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also da bin ich mir sicher, wenn Leute das sehen, da gehen dann doch vielleicht die Alarmglocken an. Ich finde es gut, dass du auch ansprichst, sich vielleicht auch mal orthopädisch untersuchen zu lassen oder auch eine Laufstilanalyse zu machen, weil, wie du sagst, genau, man sieht bei der sportmedizinischen Untersuchung natürlich so schlimme Sachen wie Herzfehler und so, aber ob man sich dann irgendwie super schnell in ein Läuferknie oder in irgendwie Achillessehnenentzündungen reinläuft, das erkennt man da jetzt im Vorab halt nicht und das ist dann schon hilfreich zu wissen, wo liegen meine Schwachpunkte. Davon würden wahrscheinlich auch viele Leute profitieren, die vorher eben nicht regelmäßig gelaufen sind. Also wenn es wirklich Personen sind, die vielleicht vorher Kraftsport sogar gemacht haben, aber noch nie gelaufen sind, ist das Risiko vielleicht höher, dass man dann doch erst beim Laufen merkt, ah, okay, ich habe da ja irgendwie, weiß ich nicht, einen Plattfuß oder sowas. Das
genau. Und es gibt letztendlich da verschiedenste Dimensionen, wie man drauf kommen kann. Es gibt Leute, die melden sich im Fitnessstudio an und haben da zum Beispiel auch automatisch vielleicht eine personelle Trainerstunde am Anfang. Ich selber bin ja auch in der App beteiligt, wo wir automatisch ein Krafttrainingsaufbauprogramm über mehrere Wochen von der Physiotherapeutin und mir miterstellt auch drin haben. Das ist halt eher prophylaktisch. Es gibt mittlerweile sogar Apps, wo man den eigenen Laufstil sozusagen oder filmen kann und dann Empfehlungen gibt. Die Endstrecke ist meistens ähnlich, was die Übungen angeht, meines Erachtens. Meistens nur das Wie und die Begründung und damit auch die eigene Motivation dahinter, die ist dann halt immer ein bisschen anders.
Ne? Ja. Ja, total. Ja. Was würdest du sagen, spielt das Körpergewicht auch eine Rolle? Also wenn man jetzt vielleicht sich generell mal so Ausschlusskriterium angucken würde, wer müsste besonders aufpassen, bevor er oder sie sich dem Projekt Halbmarathon widmet? Könntest du da mal so ein paar, ja, vielleicht Aspekte aufzählen, die da besonders wichtig sind? Mir ist jetzt nur das Körpergewicht eingefallen, weil natürlich auch ab einem gewissen Gewicht vielleicht die Knie eher mal belastet sind, wenn man dann auf so hohe Wochenumfänge
geht. Ja. Also genau, also Kniebelastung ist ja dann immer die Frage, was kommt dann sozusagen am Ende bei rum? Also gerade wenn man jetzt beginnt mit Laufen und dann in Anführungsstrichen Knieschmerzen bekommt, wird das meistens eigentlich erstmal eine Sehnenansatzreizung sein, aus der jetzt nicht sofort eine Kniegelenksarthrose entsteht, wo man dann irgendwann ein neues Kniegelenk braucht. Also, dann wird von viel eher der Sehnenapparat sagen, nee, will ich jetzt nicht. Und das wird dann so wehtun, dass man eine Laufverletzung hat, wo man dann erstmal im Falle halt sogar pausieren muss. Und weil das andere im Sinne von, ich würde jetzt mal sagen, Laufen macht zum Beispiel Arthrose, diese große Frage oder Kniegelenksarthrose, das ist in einigen Studien widerlegt, wo man aber sagen muss, bei diesen Studien, auch Langzeitstudien über mehrere Jahrzehnte, wurden halt schon Kontrollen untersucht, die es nicht laufend waren, und dann halt laufende, aber regelmäßig laufende, und dann schon, ich sag mal so, 60, 70, 80 Wochenkilometer, also wirklich schon richtig drin in der Bubble und das über Jahrzehnte. Da zeigte sich jetzt keine erhöhte Rate von Kniegelenksarthrosen danach oder sozusagen zwei Jahrzehnte später. Man muss aber auch trotzdem immer wieder sagen, ist natürlich auch immer eine gewisse Selektion. Also selbst wenn man sozusagen am Anfang dieser Studie steht und dann sich da freiwillig für so eine Studie meldet, stimmt, das sind ja schon mehr die wieder schon 3-4 Jahre gelaufen sind und da nicht rausgefallen sind. Also wieder so eine natürliche Selektion. Und die dann einmal bei so einer Studie freiwillig teilnehmen, die haben dann auch 20 Jahre später natürlich auch keine Kniegelenksarthrose, weil sie schon gut reingegangen sind.
Stimmt.
Und bei den Kontrollen, die da freiwillig teilgenommen haben, haben halt gleich viele auch eine Arthrose aus anderen Gründen entwickelt. Aber um nochmal zu den Ausschlusskriterien zu kommen, reines Körpergewicht muss man mal gucken, dass man natürlich über das reine Zahl, die auf der Waage steht, kann man es jetzt nicht sofort beurteilen, wie gut jemand muskulär aufgebaut ist. Ne? Also wenn es der Körperfettgehalt wirklich groß ist, ne? Oder Körperfettanteil, würde ich eher, wie soll man das sozusagen beschreiben? Also wer letztendlich ohne großen Muskelkater, unabhängig jetzt mal des Körpergewichtes, es locker schafft, sozusagen beim ersten Lauftraining, ohne dass danach was zwickt, 2-3 Kilometer am Stück zu rennen oder auch 5, wird wahrscheinlich dann mit einem gewissen Training auch gut in den Halbmarathon hineinkommen. Und wer vom Verhältnis her, sag ich mal, einen sehr hohen Körperfettanteil hat, wird im Falle sozusagen auch schon vorher aus der Kombination Ausdauer und auch das die sehen schon kurzfristig das auch gar nicht aushalten, schon nach kürzester Zeit sagen, ist eher nichts, jetzt hier am Stück, ich sag mal 2, 3, 4, 5 Kilometer zu laufen. Also das heißt, er würde selbst dadurch limitiert werden und wäre dann eigentlich schon auch jemand, wo selbst wahrscheinlich das normale Umfeld sagen würde, hey, mach vorher eine medizinische Untersuchung oder hey, melde dich zusätzlich im Fitnessstudio an und mach halt vorher auch deinen Personal Trainer Stunde. Und da wird jeder gute Trainer oder Trainerin sagen, hey, wir beginnen erstmal mit 30 Sekunden laufen und dann Minute gehen, also walk and run. Ne? Ja. Und gucken dann mal, in welche Richtung das geht. Und da wird jeder, der ein geschultes Auge hat, dann im Fall halt auch sagen, hey, lass dir für das Projekt 2 Jahre Zeit. In der Zeit kommt auch ein gewisser Gewichtsverlust. Also ich will da gar keine sozusagen numerische Grenze setzen. Ja. Ne? Ich glaube, nach kürzester Zeit werden die Personen sozusagen selbstlimitiert sein.
Ne? Stimmt, ja. Und gibt es andere Ausschlusskriterien, die du siehst, die, oder was heißt Ausschlusskriterium, ne? Aber also vielleicht Vorsichtskriterium, so ja, bestimmte vielleicht Komplikationen oder Indikationen, bei denen man auch erstmal Acht geben sollte?
Ja, vielleicht sogar fast mal so in die andere Richtung gedacht, also sozusagen niedriges Gewicht, wo es im Falle erstmal eine Zeit lang gut geht. Und ich meine, da komme ich natürlich auch aus der Leistungssport-Bubble, aber auch aus sozusagen Berlin-Bubble. Wenn wir jetzt halt wirklich mal jemanden haben, der schon zum Beispiel relativ schlank ist und wo man jetzt nicht weiß, ist das jetzt, inwieweit ist das Genetik oder vielleicht jemand, der mal normalgewichtig war, dann Gewicht abgenommen hat und dann zum Beispiel der Sport genutzt wird oder sich sozusagen das Sport ein Mittel zum Beispiel einer Essstörung ist. Ne?
Ja.
Und das ist ja auch ein fließender Übergang, sondern das ist eine psychiatrische Erkrankung und psychiatrische Erkrankungen sind immer auch ein Spektrum, also haben auch eine gewisse Bandbreite. Bei manchen ist das sehr auffällig, bei manchen so transient. Und das ist etwas, worum ich auch wieder sozusagen das soziale Umfeld, was auch im Endeffekt die Entwicklung vielleicht mitbekommt, jemand wird schlanker, macht vielleicht Diätmaßnahmen, um noch schlanker zu werden, findet dann noch ins Laufen hinein, meldet sich für den Wettkampf an, ist vielleicht bei einem anderen Wettkampf schon mal sogar relativ schnell, kriegt vielleicht dafür auch noch digitalen Beifall. Und dann baut sich das so auf und dann braucht, sage ich mal, schon das couragierte soziale Umfeld, was dann sagen sollte, hey, macht doch mal eine sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung und dann fällt das halt sozusagen im Falle auf. Zum Beispiel mit mir als geschultes Auge ist zum Beispiel auch so, wo dann auffällt, hey, eine Kleidungsschicht mehr als alle anderen im Zivil, aber auch im Laufumfeld. Also wer sozusagen einen guten Stoffwechsel hat und nicht in Richtung zum Beispiel dann Ermüdungsbruch läuft, das ist es ja dann eigentlich, ne? Also verminderte Knochendichte, gegebenenfalls auch ein Leben lang und dann als Akutverletzung der Ermüdungsbruch oder die wiederholten Ermüdungsbrüche einerseits und auf der anderen Seite dann auch ja hormonelle Störungen, diese ganzen körperlichen Effekte, wo dann einfach das Laufen im Falle halt schlecht ist, weil es dann eine Sportart ist, die viel Kalorien verbrennt, die sozusagen zum Gewichtsverlust beiträgt und auch zum inneren Substanzverlust. Genau, und das sind auch Dinge, wo ich auch früher im Leistungssport oder auch aktuell wir dann Sporterlaubnisse nicht erteilen oder nur bedingte Sporterlaubnis. Also man kann das auch graduiert dann machen, kann man dann sagen, unter den Bedingungen der leichten oder langsamen Gewichtszunahme darf man natürlich dann im Falle halt dreimal die Woche trainieren.
Ja.
Unter der Maßgabe, dass man dann gut isst und Krafttraining macht und Gewicht und Substanz wieder zunimmt. Ja. Und das aber in Zusammenarbeit auch mit einer psychologischen Betreuung. Ne? Ja. Vielleicht dafür mal ein bisschen Sensibilität auch noch bringen, ne? Mal das andere Spektrum des Gewichts. Und da ist Gewichtsabnahme oder niedriges Gewicht ist nur eine Dimension solcher Erkrankung, das muss man vielleicht auch mal sagen.
Die finde ich super, dass du das auch mal so ansprichst, wenn man ja wirklich immer nur von einer Seite redet und das ist in dem Fall dann auch nicht ganz fair, da hast du vollkommen recht, es kann auch in die andere Richtung gehen.
Und es gibt aber auch Menschen, die haben zum Beispiel keine Essstörung, also sie machen das nicht bewusst, sondern finden ins Laufen hinein, trainieren, passen sich körperlich so gut an und haben dann keine Essstörung, sondern ein gestörtes Essverhalten. Das heißt, wird gesagt, hey, ich soll mich gesund ernähren, stellen auf vegan um, dann nimmt man schon nochmal 10% Gewicht ab, trainieren immer mehr, auch ab. Hartes Training führt zu auch Appetitverlust nach den Einheiten und nehmen sozusagen transient ab, merken es gar nicht so. Die mit dem gestörten Essverhalten, die können das meistens nach ein, zwei nicht psychologischen, sondern nur sportärztlichen Beratungsterminen umsetzen. Den sagt man dann, füll auf mit deinen Kohlenhydraten, wie es nur geht. Ja. Ne? Und die können das dann gut umsetzen. Und dann würde man das eher vorher gestörtes Essverhalten nennen, bei Unwissenheit ein Stück weit auch. Und muss dann auch differenzieren. Also nicht jeder, der dünn ist und abnimmt, hat gleich eine Essstörung.
Auf jeden Fall,
kann auch ein gestörtes Essverhalten sein. Aber wenn dann noch so Sachen hinzukommen wie Ermüdungsbruch und dann trotzdem Nichtfähigkeit der Gewichtszunahme, muss man an die psychiatrische Dimension denken.
Ja, voll. Ja, bevor wir auch gleich mal ein bisschen ins Training gucken und in die Prävention konkret, was können denn noch so Warnsignale oder auch tatsächlich dann so Risiken sein, die einen ereilen können, wenn man noch nicht bereit ist, sage ich jetzt mal, für den Halbmarathon. Also wir haben jetzt tatsächlich ja schon das Thema auch Unterversorgung angesprochen. Das kann natürlich auch passieren, wenn jemand halt keine Ahnung hat, wie man sich richtig verpflegt und einfach drauf lostrainiert. Was sind noch so die ersten Sachen, die da so passieren?
Ja, also ich glaube, das Häufigste ist schon, sind halt schon die klassischen Sehnenansatzreizungen, die jetzt lauftypisch sind. Also klassischerweise die Achillessehnenreizung. Dann können das auch Problematiken natürlich im Mittelfuß, im Vorfußbereich sein, was wir jetzt häufiger haben. Und dann eigentlich schon weiter Schienbein, also sozusagen Schienbeinkantensyndrom, Knochenhautreizungen, wenn da sozusagen die Muskulatur sich schnell anpasst und dann gegebenenfalls auch vielleicht eine kleine Fußgelenksfehlstellung ist und man zum Beispiel sehr schnell und sehr viel einknickt. Aber so ein Shinsplints, das ist schon nervig und vor allem, wenn man da drauf rennt, kann das auch einen lange begleiten. Und im Kniegelenk natürlich klassischerweise das Jumper's Knee, also von die Patellasehne, die halt im Laufsport ähnlich häufig betrifft, wie jetzt beispielsweise im Ballsport, also Volleyball. Das ist interessant, Hallenvolleyball hat viel mehr Patellaspitzensyndrom als Beachvolleyball.
Ach.
Und dann natürlich das klassische Runner's Knee, also das ITBS, iliotibiales Bandsyndrom, also an der Knieaußenseite, was dann halt häufiger eher bedingt ist durch eine zu schwache Gesäßabspreizmuskulatur und dann zu starkes Einknicken in der Hüfte und zu viel Spannung auf dem iliotibialen Band. Genau, das sind so die Klassiker der unteren Extremität, was jeden ereignen kann, aber das ist jetzt nicht laufspezifisch, sind natürlich Rückenbeschwerden, die auch kommen können. Aber das kann auch gleichzeitig kommen bei einem Umzug, der nicht geplant ist, wenn man nicht helfen muss. Ja. Also das, da würde ich fast sagen, die Rückenbeschwerden sind in meiner Peer Group so um die 40 mindestens genauso häufig auch, bei denen, die nicht Sport treiben, als auf bei denen, die Sport treiben. Ja, also würde ich jetzt vielleicht so ein bisschen rausnehmen, aber betrifft Laufende genauso, verheben. Ja. Aber ja, eher untere Extremität und tatsächlich relativ häufig. Und auch da habe ich nochmal so Studien rausgesucht. Also so über 40% von Leuten, die sich auf einen Halbmarathon vorbereiten, haben irgendwelche gesundheitliche Beschwerden in so dieser 12-Wochen-Phase davor. Also fast die Hälfte. Das kann aber auch mal ein Infekt sein, ne? Und ein Fünftel hat halt dann schon auch, mindestens ein Fünftel hat orthopädische Beschwerden und ein Großteil davon, die ich genannt habe.
Ja, das ist gar nicht mal so wenig, wenn man sich das so durch den Kopf gehen lässt.
Und auch da halt Krafttraining, genau, also erstmal dran denken, in das Thema einlesen, da kann man jetzt nochmal, denke auf ganz viele andere Podcasts noch verweisen, aber wirklich dafür sensibilisieren. Also wenn man jetzt hier so mit Ideen rausgeht, ich versuche ja auch immer, wenn ich in so einem Podcast bin, einfach so Ideen zu streuen und nochmal wieder gebetsmühlenartig die typischen Sachen zu sagen und dann, hey, bevor ihr euch jetzt so mit eurem tollen Lauftrainingsplan beschäftigt, guckt doch mal, wo ihr das Krafttraining einbauen könnt.
Absolut.
Das fast noch wichtiger.
Ja, geht leider, in Anführungszeichen für manche, leider Hand in Hand. Also wer denkt, dass er oder sie einfach einen Halbmarathon laufen kann, ohne jemals sich dem Krafttraining gewidmet zu haben, ist da wahrscheinlich auf der falschen Spur
für die Person. Kann Glück haben, und dann wird das auch groß posaunt in den Medien. Aber der andere große Teil, der dann verletzt ist, geht da vielleicht nicht so stolz mit um.
Richtig, ja. Ist ja auch einfach schade, wenn man dann irgendwie in diesem Projekt dann auch so gebremst wird. Ja, wir wollen natürlich wissen, wie kann man das verhindern? Und da würde ich mir gerne mal so angucken, ja, wie viel Training muss es denn sein? Einmal für vielleicht total untrainierte NeulingsläuferInnen, sage ich jetzt mal, aber dann auch für Leute, die schon laufen, weil das finde ich auch immer ganz spannend. Da wird ja immer so behauptet, ach, wenn du schon länger gelaufen bist, dann kannst du eigentlich einen Halbmarathon auch einfach so laufen. Das würde ich auch gerne mal mir anschauen mit dir, ob das so stimmt, diese Aussage. Aber vielleicht bleiben wir erstmal bei den AnfängerInnen. Was würdest du sagen, wie viel kann man da überhaupt eine Empfehlung geben, aber wie viel Vorbereitungszeit braucht man eigentlich wirklich für einen Halbmarathon, wenn man vorher nicht gelaufen ist?
Ja, also ich würde schon wir hatten ja in der Vorbereitung auch über 12-Wochen-Pläne gesprochen. Ich würde das schon mindestens verdoppeln auf ein halbes Jahr und dann schon eher so sagen, dass man sagt, man macht ein Vierteljahr ein Ziel, einen 10-Kilometer-Lauf zu schaffen. Da gibt es ja auch wirklich ganzjährlich Angebote von Wettkämpfen. Und wenn man das gut geschafft hat in der Vorbereitung, ohne eine Zeitvorgabe einfach nur die Strecke zu schaffen, hat man in der Regel ja meistens schon 2 bis 3 Mal die Woche laufen trainiert. Und dann sollte es schaffbar sein, in einem zweiten Vierteljahr in Richtung Halbmarathon-Distanz finishen zu gehen. Mhm. Ist, denke ich, gut. Je länger, desto besser. Ich kann nur wieder unsere erste Begegnung zitieren und ich habe es nochmal rausgesucht. Ich habe damals im Januar 97 mit Leichtathletik begonnen und ich durfte am 1. Mai meinen ersten Wettkampf mit 1000 Meter rennen. Krass. Und mein erstes 3000 Meter Rennen durfte ich dann nach 1,5 Jahren rennen. Ja. Und mein erstes 5 nach 2, 3 Jahren. Und bei 10 Kilometern, 10 Kilometer durfte ich, oh Gott, nach 3 Jahren rennen.
Okay. Ja,
also so langsam geht es in der Jugendzeit, weil das will kein Trainer, Trainerin, dass man zu früh die langen Strecken rennt, sondern man will erstmal Grundlage schaffen, ne? Lauf-ABC, Sprints, leichtathletische Grundausbildung. Ja. Genau, so bin ich auch aufgewachsen und so würde ich das auch immer weiter empfehlen.
Ja.
Also Zeit lassen. Ja.
Klar, ich meine, 3 Jahre, das will niemand hören, der irgendwo auf Social Media gesehen hat, wie toll es sein kann, einen Halbmarathon zu laufen. Da soll es dann natürlich so schnell wie möglich irgendwie, also da soll das Erlebnis und auch das Ergebnis dann immer so schnell wie möglich kommen. Aber
ja,
ich bin da auch bei dir, ja.
Und man kann letztendlich, das ist halt auch, man kann dann trotzdem mit allem Krafttraining der Welt, die Sehnen, also gerade so die Achillessehne, ein guter Freund von mir hat gesagt, der Sehnenforscher ist, die Achillessehne braucht mindestens 500 Tage, um sich gut anzupassen. Ja? Auch wenn man das mal so auf zelluläre oder so mikroskopische Ebene sich anschaut, aus biologischer Sicht können wir uns immer anschauen, wie viel Matrix, also wie viel sozusagen Zellplasma hat eine Zelle oder ein Zellverbund. Und wie viel Zellkern? Im Zellkern ist ja das sozusagen Genmaterial und im Zellkern findet auch das Abschreiben der DNA statt und damit auch bedingt sozusagen, wie aktiv eine Zelle vom Stoffwechselprozess sein kann. Und so ein Sehnengewebe hat super wenig Zellkerne, ist auch super wenig durchblutet. Wenn es viel durchblutet ist, ist es entzündet. Hm. Und die Matrix baut sich ganz, ganz langsam auf und baut sich ganz, ganz langsam um und genau, also hat wirklich diese 500 Tage für eine gute Anpassung. Genau, und dann sind wir eher bei diesen 1,5 Jahren für dieses Null auf Marathon.
Ja.
Und ja, 100, also 200 Tage von Null auf Halbmarathon, ich kann auch nicht garantieren, dass es nicht schief geht.
Ja, vielleicht dann doch an die 500 Tage halten. Besonders, wenn man sich das mal wirklich so vor Augen führt, okay, die Sehnen im Hintergrund, die arbeiten total langsam. Das wäre eigentlich schon cool, wenn das mehr so zum Allgemeinwissen gehören würde. Dass
ja, oder vielleicht halt so noch eine andere Zeitangabe. Wenn dann einmal so eine chronische Sehnenverletzung ist und man dann beginnt mit Sehnentraining, das heißt, so starke Krafttrainingsreize zu setzen, dass letztendlich die Muskulatur nicht mehr sozusagen den Hauptpuffer trägt, sondern dann die Sehne, also auch mit hohen Gewichten oder langen Spannungszeiten. Auch da ist es so, sagt man, einen wichtigen Effekt, zum Beispiel der Schmerzreduktion, hat man dann gegebenenfalls die Schwelle, dass man wirklich merkt, dass die Schmerzen sich reduzieren. Die merkt man erst nach 6 Wochen. Und eigentlich muss man das mindestens 12 Wochen täglich oder umtäglich machen. Es gibt verschiedene Protokolle, bis man überhaupt was merkt. Und die meisten hören aber halt nach 4 Wochen auf, ich auch häufig schon, und sagen, ach, bringt nichts, kann immer noch nicht laufen, steige jetzt komplett um aufs Fahrrad fahren.
Okay.
Aber eigentlich erst nach 6 Wochen passiert überhaupt etwas. Ja. Vielleicht auch mal Anekdote außerhalb von unserer Bubble. Ähnlich ist zum Beispiel beim Schlaganfall. Jetzt mal so krass gesagt. Jemand hat eine Halbseitenlähmung oder kann nicht mehr sprechen. Passiert gar nichts. Dann sind die in der Reha-Klinik und es geht gar nichts. Und man muss im Falle 6 Wochen immer wieder das beüben. Die Physios, Ergotherapie, 6 Wochen beüben. Nichts zuckt. Und nach 6 Wochen, wo nichts passiert ist, alle schon aufgehen, zuckt dann es erst mal wieder. Und krass. Dann geht es langsam los. Und so ist es halt eben auch bei den Sehnen, also ja. Der lange Atem, die Geduld, die Zuversicht in die Therapie und dementsprechend auch beim Laufen, also auch jetzt mal präventiv, die Zuversicht, dass es langsam in sozusagen ein viel schöneres Laufleben wird, als zu schnell zu viel zu wollen. Diese Ruhe, die würde ich auch gern hier so mitgeben, auch an mich selbst als Erinnerung. Ja.
Kannst du dir den Snippet rausschneiden und dann in quasi harten Zeiten wahrnehmen? Ja, nee, genau. Ich fand, hast du sehr schön dargestellt und sehr schön noch meine Erinnerung gerufen. Auch den Leuten da draußen, die vielleicht schon lange laufen und trotzdem zu viel wollen. Und an die richtet es vielleicht dann auch so das Thema 12-Wochen-Pläne. Ne? Wir haben ja schon kurz angeteasert. Ist auf jeden Fall dann nichts für AnfängerInnen, aber für wen ist es dann eigentlich? Ist es dann für so Intermediate-LäuferInnen? Also wer darf quasi sich mit 12 Wochen zum Halbmarathon
vorkämpfen? Ich würde mal sagen, genau, es gibt ja viele Menschen, die sagen, sich als sportlich bezeichnen würden, ne? Und vielleicht zum Beispiel auch Laufen sonst so als Mittel zum Zweck haben, weil sie zum Beispiel auch eine andere Primärsportart haben. Oder vielleicht wirklich einfach sagen, ja, meine Sportart ist Laufen gehen. Ich mache das so 2-3 Mal die Woche. Wenn jetzt so schlechtes Wetter ist, mache ich auch mal 2 Wochen im Winter gar nichts. Aber eigentlich schon eher 2-3 Mal, ne, zum Kopf freikriegen. Und dann wird denen gesagt, hey, du bist doch eigentlich ganz gut im Laufen, wirst du dich dann nicht mit anmelden oder man kommt von alleine auf die Idee. Für die macht das Sinn. Und vor allen Dingen die jetzt sagen, Ich mache das 2-3 Mal die Woche und auch schon länger. Und ich habe jetzt auch keine Beschwerden dabei. Aber ich mache jetzt gar nichts Spezifisches, sondern es geht einfach immer nur so laufen. Ohne Tempoläufe, also, ne? Und da bringen dann halt die Pläne Spezifik und Struktur hinein. Ne? Also dann ist ja meistens in der Regel ein bisschen was Schnelleres nochmal dabei. Vielleicht auch mal ein Lauf-ABC und dann vor allen Dingen halt der Ausbau der Streckenlänge. Also ich sag mal so, wer durchschnittlich einfach nur so joggen geht, für den Kopf freikriegen, ist er dann meist doch so 30 bis 50 Minuten. Ne? Das ist so für viele Sportler, ist ja so der Wohlfühlbereich. Das ist vielleicht auch das, was man im Fitnessstudio am Laufband noch so hinbekommt, bevor einem komplett langweilig die Wand entgegenkommt. Oder und dieser Einheitsbrei vom Laufen, wo im Sinne von Laufen zusätzlich als Supplement für irgendetwas, diese komplette Komfortzone, der lockere Dauerlauf, 30 bis 40 Minuten, ne?
Ja.
Den dann so ein bisschen zu polarisieren. Oder das zu polarisieren und leicht auszubauen. Ich sag mal, ne, wenn wir jetzt bei 3x40 Minuten die Woche sind, sind wir ja schon bei 120 Minuten. Ne? Und wenn man das dann, sage ich mal, so in einem Plan um 10% pro Woche ausbaut, kommt man ja schon dann in der Zeit irgendwann fast aufs Doppelte. Ne? Und dann sind wir bei einem ausgewachsenen Halbmarathonplan oder beim 12-Wochen-Plan ist es eher so, dass ihr nach 8-9 Wochen die Spitzen sind, weil ja nach 12 Wochen dann schon die Leistung kommen soll. Und dann passt das eigentlich. Und wie gesagt, die Pläne bringen in der Regel Polarisierung rein, der Streckenlänge, Ausbau, ich sage jetzt mal so auf 16 bis 18 Kilometer im Long Run für den Halbmarathon und halt Verbesserung der V2 Max in der Regel über Tempoläufe und Intervalltraining. Ne, das ja. Ist ja so die gröbste Grundlage eines Trainingsplans für einen Wettkampf. Ja. Aber formal geht es halt eigentlich. Formal würde es auch gehen, einfach bei den Dauerläufen zu bleiben und einen Lauf die Woche einfach immer ein bisschen länger zu ziehen, bis man halt locker 17 Kilometer am Stück schafft, dann wird, oder 18, dann wird man wahrscheinlich auch den Wettkampf schaffen. Und da gab es letztes Jahr auch eine neue Studie, die so ein bisschen gezeigt hat, was kann denn Verletzungen ausmachen? Ich hatte ja auch häufig schon diese allgemeine 10%-Regel angebracht. Und dann gab es jetzt noch eine neue Analyse, die aber gezeigt hat, dass tatsächlich einzelne Einheiten Verletzungen provozieren können. Und es waren dann vor allem retrospektiv die Einheiten, die mehr als 10% länger waren als der längste Lauf im letzten Monat.
Ah.
Na, also schon ist es schon gefährlich zu sagen, hey, ich renne sonst immer 8 Kilometer und mache jetzt gleich mal einen 15er.
Ja.
Das kann schon eine Verletzung machen. Oder selbst mach gleich einen 12er, dann ist schon... Das versuche ich jetzt selber für mich auch einzuhalten, weil ich mal aus schweren Verletzungen kam. Also diese längsten Läufe nicht zu schnell zu hoch zu ziehen. Meistens macht man die ja schon ein bisschen spezifischer. Das heißt, dann sind die auch noch ein bisschen schneller Richtung Wettkampf, finde ich vielleicht im schlimmsten Fall schon. Und das ist schon mal so auch nochmal einen neuen Aspekt, den man mit nennen sollte. Also bitte zieht die langen Dinger. Guckt, was war im letzten Monat, wann war das letzte Mal richtig lang. Ich kann das nur aus eigener Erfahrung erzählen. Ein Teil meiner typischen Verletzung ist so, dass mein Mittelfußköpfchen, also ein bisschen Plattfuß vorne im Quergewölbe, schnell mal wehtut. Und wenn ich zu schnell einen zu langen Lauf mache, dann tut das danach sofort weh, wenn ich zu schnell wieder hochziehe. Also das auch nochmal so als Hinweis.
Ja, das passiert dem Besten unter uns, kann man vielleicht dazu sagen, ja. Ja, spannend. Ich meine, es war ja jetzt erstmal eine Empfehlung generell für Halbmarathons, Pläne auch. Also mit Plänen irgendwie kommt man wahrscheinlich schneller ans Ziel, weil man dann eben diese Polarisierung auch drin hat im Training. Ich finde es aber so spannend, weil ich hatte auch einen Bekannten im Bekanntenkreis, logischerweise, der hat vorher auch Fußball gespielt, ist aber vielleicht maximal 10 Kilometer mal am Stück gelaufen und ist dann auch einen Halbmarathon einfach so gelaufen und sogar unter 2 Stunden. Und ich dachte mir so, krass, also der hatte am Ende keine Verletzung, der hatte natürlich Saumuskelkater, weil sein Körper es überhaupt nicht gewöhnt war, aber der ist da entspannt durchgekommen und ich dachte mir so, krass.
Aber du hast ja schon die wichtige anamnestische Angabe gemacht. Er kommt vom Fußball. In der Regel wird das jetzt Großfeldfußball sein mit 90 Minuten. Ja. Wenn der jetzt noch im Mittelfeld spielt, dann hat er intermittierendes Sprinttraining über 12 Kilometer. Mit halt ist ja immer Sprinten und Joggen.
Stimmt.
Die schaffen in den 90 Minuten 12 Kilometer. Und wenn es in die Verlängerung geht, ist dann schon noch mehr. Also da ist es halt wirklich dann der jahrelange Fußball. Und dann ist für den sozusagen noch mal eine Umstellung, das am Stück zu laufen. Da kann ich auch nur eine kleine Anekdote erzählen. Ich war es immer gewohnt, halt Profimarathonläufer, 30 Kilometer Dauerlauf im 3,30er Schnitt. Und dann habe ich meine Frau, wollte dann auch mal einen Halbmarathon rennen, vor einiger Zeit, einen Trainingsplan erstellt, gemeinsam trainiert. Und bei einer Trainingseinheit habe ich dann selber meinen 30er abgebrochen. Wir sind beide raus, wollten unseren Longrun machen. Ich habe meinen 30er abgebrochen, weil ich mich nicht gut gefühlt habe. Habe sie dann eingeholt und habe gesagt, hey, ich komme ins Rennen, ich auch mit dir mit. Mhm. Geschwindigkeit fast halb so langsam, also deutlich langsamer. Ich hatte nach den 2 Stunden, wir waren über 2 Stunden unterwegs, die nächsten Tage richtig Muskelkater, weil ich nicht gewohnt war, diese Bewegungsform, unabhängig von meiner Herz-Kreislauf-Belastung. Ich war die langen Stützphasen nicht gewohnt.
Spannend.
Aber natürlich hat mich jetzt keine Verletzung davon getragen. Und ähnlich ist bei dem Fußballer. Der wird schon ausdauerlastiger gewesen sein, ist nicht unbedingt der Stürmer, vielleicht Mittelfeldspieler. Hat die Anpassung der Muskulatur, muss das dann ummünzen, kriegt ein bisschen Muskelkater, aber kommt da gut durch. Ne?
Ja. Ja, faszinierend, was der Körper dann doch kann, aber ja, da hast du schon gut beschrieben, stimmt schon, das sind halt Elemente, die auch so schon im Training vorhanden waren und das war dann
und so ist auch meistens, also wenn man jetzt irgendwo jetzt mal eine Anekdote liest oder eine Story, vielleicht mal nachfragen, was es dann noch an Hintergrundinformationen gibt, meistens ergibt sich dann doch eine gewisse Logik, worum es schaffbar war.
Ja, voll. Ja, wie stehst du denn zu der Aussage, wenn LäuferInnen sagen, ja, man kann eigentlich recht spontan einen Halbmarathon laufen, wenn man schon lauferfahren ist? Ja, wie ist da deine Einschätzung zu? Das lese ich nämlich immer mal wieder.
Ja, also wenn man jetzt länger raus war, und da kann ich auch nur aus eigener Erfahrung sprechen, ich hatte ja auch vor über einem Jahr einen schweren Bandscheibenvorfall. Da muss ich halt schon sagen, habe dann auch versucht, meine Läufe hochzuziehen und dann hätte ich mir in den ersten 3 Monaten beim langsam Hochziehen nicht einfach so einen 20er erlaubt und habe dann, ja, wo ich sage, kann gut gehen, kann aber auch mit einem krassen Muskelkater einhergehen oder dann einer Verletzung. Also dann würde ich wieder das vorhergehende Gesagte nochmal zitieren. Das höchste Verletzungsrisiko haben die Läufe, die mehr als 10% des Tanks Steigerung waren als der längste Lauf im letzten Monat.
Ja.
Und genau, das ist eigentlich so auch,
also
darauf würde ich mich dann gern beziehen. Es stellt aber das Risiko, die risikoreichste Trainingseinheit dann dar. Genau, und man muss auch bei den Tempoläufen vielleicht mal drauf achten, wie viel Gesamtdistanz das dann ist.
Stimmt.
Also ich sage jetzt mal so eine klassische Leichtathletik-Trainingseinheit, 12x1000.
Ja.
Dümmsten Fall noch in Spikes.
Ja.
Mit Einlaufen, Auslaufen und zwischendurch traben.
Stimmt.
Dann ist man locker auch bei 20 Kilometer.
Ja.
Könnte ich jetzt vielleicht starten, würde ich mich komplett kaputt machen. Dann könnte ich mein Mittelfuß dann ganz wohin tragen.
Stimmt.
Nächste Woche.
Ja, also da nicht zu confident sein, Leute. So klar, wenn man da irgendwie in alter Laufphase ist und das Gefühl hat, das ist jetzt hier nicht so Distanz, dann rechnet trotzdem nochmal nach, wie viel länger der Halbmarathon wäre als euer normaler längster Lauf. Ja.
Ja, genau. Und ich glaube, was auch viele betrifft, kommt vielleicht auch aus einer Verletzung oder waren dann zwischendurch in einer anderen Sportart, sind so herz-kreislauf-mäßig vielleicht ziemlich fit. Ne, haben jetzt vielleicht auch zwischendurch High Rocks gemacht oder Crossfit oder auch Krafttraining mit einem vielen Kraftausdaueranteil, aber vielleicht dann davon auch mal wieder viele Arme oder so gemacht.
Stimmt.
Also gar nicht so spezifisch oder sind halt auf dem Ruderergometer vollkommen ausgerastet und eben topfit. Wo man sagt, und haben dann auch entsprechend das Ego und auch das Herz-Kreislauf-System diese Einheit durchzuziehen, aber die kann halt muskuloskeletal verletzungsmäßig richtig in die Hose gehen. Also man sagt dann lieber Zurückhaltung und eine langsamer Rückübergang aus der Hybridisierung, sage ich jetzt mal.
Stimmt. Ja.
Also das Laufen ist halt echt mit den Stößen und spezifischen Verletzungen. Man sollte wirklich vorsichtig sein und ich merke das auch, je älter man wird, desto schneller kommen die Einschläge, wenn man es mal wieder mit alten Taktiken versucht.
Ja, stimmt.
Oder alten Einheiten, alte Lieblingseinheiten, die kann man einfach nicht mehr einfach so durchziehen. Das ich sag mal so,
Jugend gewöhnt
so
ist
aus dann, der Jugend hier so genau. 12, 15 mal 200 Meter bergan, wo ich sage, muss ich am Abend gleich die Achillessehne Ferse ins Eis packen.
Ja, stimmt. Also da dann humble bleiben vielleicht. Finde ich gut. Wie sieht es denn aus mit der Verpflegungsstrategie? Das würde mich auch noch interessieren, weil es gibt da ja, also tatsächlich, um jetzt mal wieder diesen bekannten Fußballer da zu zitieren aus meinem Bekanntenkreis, der war auch so, ah nee, ich hatte keine Verpflegungsstrategie, ich habe einfach dann da, wo es was zu essen gab, habe ich immer bei mir was mitgenommen. Also der hat sich auch gar nicht Gedanken darüber gemacht, was er quasi vorher essen wird in diesem Halbmarathon und wie gesagt, ist trotzdem super durchgekommen. Da habe ich mir natürlich dann gefragt, so krass, wenn man mit so wenig Effort auch durchkommt, machen wir uns alle viel zu viele Gedanken mit unseren Verpflegungsstrategien, wenn man am Ende sogar unter 12 Stunden da mal so locker durchkommt.
Naja, man muss sich auch überlegen, was wäre möglich gewesen, also wie hart an der individuellen Grenze, wenn man jetzt von ihm vorher eine Leistungsdiagnostik gehabt hätte und man sagt ihm vielleicht auch gar nicht das Ergebnis, ne? Ja. Ich meine, jetzt diese Story in ein forscherisches Setting zu bringen, und dann mal zu überlegen, okay, wie hart ist er eigentlich an seiner individuellen Grenze gerannt oder wäre vielleicht einfach schon einfach eine Stunde 40 drin gewesen, aber ja. Hey, dann rennt man halt eine Stunde, macht ein paar Instagram-Stories und sagt, ich musste nichts essen, nicht trinken oder nur Banane oder was auch immer an der Strecke an Süßigkeiten gibt.
Ja.
Also tatsächlich ist es so, ja natürlich kann man die Strecke wahrscheinlich, wenn es jetzt nicht komplett heiß ist, auch ohne Verpflegung schaffen. Dann nicht mit Bestzeitanspruch von dem, was leistungsdiagnostisch möglich wäre, ne? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist auch immer so, wie man es halt im Training auch gewohnt war. Also viele, die sich jetzt mit einem Plan beschäftigen, nehmen ja dann schon noch meistens doch mittlerweile auch bei den Longruns was mit und üben das halt auch und sind das dann auch gewohnt, was zu sich zu nehmen. Und dann kommt es auch immer genau darauf an, also wie nah man an der eigenen Leistungsgrenze überhaupt rennt. Je weiter dann davon entfernt, desto mehr ist man im Fettstoffwechsel und desto weniger kommt dann letztendlich wirklich so auch diesem Zuckerverarmung oder Kohlenhydratverarmung in der Muskulatur, wo dann wirklich irgendwann, gegebenenfalls selbst beim Halbmarathon, so ein Switch irgendwann kommt, dass es dann nochmal deutlich langsamer ist. Ich persönlich bin ja sozusagen Halbmarathon immer so, ich sag mal so, meiner Lebenszeit bisher immer nur so zwischen 65 und 75 Minuten gerannt. Viel langsamer jetzt auf Bestzeit nicht. Und ich habe schon immer so gemerkt, mir hat das extrem gut getan, wenn ich auch nur bei Kilometer 13 bis 15 zumindest ein Gel oder so in dem Bereich 100 Kalorien zu mir genommen habe, dass ich dann schon gemerkt habe, dass dann halt eben nicht so dieser kleine Leistungskick bei 17, 18 Kilometer kam, sondern ich da gut durchgekommen bin und dann halt wirklich die 21 geschafft habe. Also ich habe das schon aus eigener Erfahrung immer gemerkt und die Ernährungsempfehlungen, wenn man jetzt in Richtung Bestzeit rennt, gehen auch in die Richtung. Wie viel man dann braucht, muss man selber austesten. Ich glaube, es ist in dem Bereich, also im Marathon ist es wirklich fast Pflicht und auch definitiv metabolisch und chemisch in der Muskulatur bedingt, meines Erachtens. Beim Halbmarathon ist es auch der psychische Effekt. Also wenn dann so langsam auch der Blutzucker abfällt und auch an Muskelkohlenhydrate, denke ich, bremst auch so der Central Governor der Kopf so ein bisschen aus. Und es ist nicht so, dass man dann gleich im Energiemangel bewusstlos wird, ne? Aber es bringt natürlich schon was. Aber trotzdem, wir gehen ja in Richtung Frühjahr, jetzt haben wir es super kalt. Meines Erachtens sind trotzdem die Frühjahrshalbmarathons teilweise fast gefährlicher für einen Hitzschlag oder eine Hitzeerschöpfung als die Herbstmarathons. Halbmarathon sind für viele im Median trotzdem 2 Stunden oder länger. Und auch für die, die es kürzer ist, ist es in der Regel eine höhere Intensität. Und im Falle ist es von kühles Wetter am einen Teil der Woche und dann ist der Halbmarathon am Wochenende auf einmal beim ersten oder zweiten sonnigen Tag im Frühjahr. Und zack, von Winter auf Sommer ohne Frühjahr. Das haben wir häufig über 20 Grad, Sonnenschein, direkte Sonneneinstrahlung, keine Laubbäume und also richtig hohe Hitze. Und dann sieht man das aus Sportmedizinischer Sicht doch schon noch häufiger, dass wir Hitzeerschöpfungen haben. Bewusstlosigkeiten an der Ziellinie, im schlimmsten Falle sogar auch Hitzschlag. Und da ist natürlich schon die Kühlung und dann auch kühle Verpflegung, Trinken relevant. Natürlich auch nicht nur Wasser und zu viel davon, dann haben wir wieder ein Problem im Salzhaushalt. Genau. Aber und diesen Gedanken hatte ich jetzt auch in der Vorbereitung schon mal, dass ich das so aus medizinischer Sicht echt so den Frühjahrsläufern gefährlichsten finde, dieser Switch beim Wetter und dann diese hitzebedingten Erkrankungen. Und vielleicht kann man sich da jetzt auch für heute oder jetzt für die Vorbereitungszeit und jetzt auch bei dem kühlen Wetter schon so mitnehmen, hey, guck doch mal, wo man vielleicht noch mal in die Sauna gehen könnte und den Körper, also Sauna ist jetzt kein wirkliches Hitzetraining, aber vielleicht mal so als Beginn, den Körper auch noch mal an die wärmeren Bedingungen zu gewöhnen. Und dann in der Wettkampf, spätestens in der Wettkampfwoche mal den Wetterbericht zu checken, in welche Richtung denn das geht und sich dann mit dem Thema Hitze im Falle noch mal zu beschäftigen, was man akut machen kann, ne? Dazu gibt es auch viel Literatur und viele Podcasts einerseits, aber auf der anderen Seite vielleicht jetzt so als Idee, als zusätzliche nochmal jetzt für die Winterwochen in weiser Voraussicht dazu als Regeneration vielleicht doch noch sogar schon mal an die Sauna zu denken. Nur so als kleiner Teaser, als kleine
Idee. Richtig guter Tipp, ja. Ich finde es total faszinierend, dass du als Mediziner sagst, ach ja, vielleicht sind sogar die Halbmarathons im Frühjahr gefährlicher als im Herbst dann der Marathon.
Ja, also es gibt Studien aus dem Radsport, die gezeigt haben, wie hoch und wie schnell geht die Körperkerntemperatur hoch und damit ist die Hitzschlaggefahr. Und tatsächlich bei den kürzeren Strecken ist einfach die Energieproduktion und damit die Wärmeproduktion höher als beim Marathon, weil die Intensität höher ist. Mhm. Und das kann man im Halbmarathon nachweisen, aber auch beim Radsport. Und also kürzere Strecken eher so um eine Stunde. Da ist tatsächlich fast noch eine höhere Hitzschlaggefahr als jetzt beim Marathon. Beim Marathon ist es dann eher so die Hitzeerschöpfung, weil es dann Energiemangel, Wasserverlust und Überhitzung so die Kombination ist. Beim Halbmarathon, gerade wenn jemand zum Beispiel viel Muskulatur hat, gute Ausdauer, Hybridathlet oder Athletin, aber gar nicht so ein gutes Kühlsystem, ne? Mhm. Und dann so zack in einen intensiven Halbmarathon rein mit krasser Sonneneinstrahlung, da kann es dann einfach sein, dass man bei Kilometer 15 gar keine energetische Erschöpfung hat und noch gar nicht unbedingt dehydriert ist, aber so einen Hitzstau hat, dass man Hitzschlag bekommt und deshalb dann umkippt.
Das ist total spannend, ja. Ja, kann man dann im Nachgang da irgendwie, also wenn man jetzt nicht umgekippt ist, aber doch schon ordentlich aufgeheizt war, gibt es da vielleicht irgendwas, was man auch bei der Regeneration danach beachten kann, wenn man halt nicht top vorbereitet war auf den Halbmarathon? Vielleicht kann man da ja dann nochmal so das bisschen rausholen, was man vorher nicht beachtet hat, meine Hoffnung so.
Ja, also jetzt zu den hitzebedingten Erkrankungen, also da ist sozusagen ja die sofortige Kühlung das Wichtigste, ne? Also direkt cool first, Transport second mal wieder, aber das sind die großen Laufveranstalter, sind mittlerweile komplett gut vorbereitet und wenn da die Hitzewelle im Anmarsch ist, auch beim Frühjahr, werden da Maßnahmen getroffen. Das betrifft zum Glück auch dann ganz wenige nur, aber für die wäre es im Falle dann halt, endet es dann richtig doof, aber es betrifft zum Glück ganz wenige und die jetzt sozusagen schwankend, aber schon richtig heiß ins Ziel gekommen sind, oder wir hatten es jetzt auch beim Marathon im Herbst, ist es schon ganz normal, dass Wasser auffüllen, Elektrolyte auffüllen, Kohlenhydrate, Eiweiße auffüllen, also so gucken, dass man wieder was in den Körper hineinbekommt, auch wenn sich alles noch krummelig anfühlt. Aber jetzt so, wenn man jetzt, sage ich mal, jetzt noch zurückkommt zum normalen Halbmarathon und man ist eher überlastet aufgrund der Strecke und von der Muskulatur und so ein bisschen stoffwechselmäßig ist schon so langsam durch den Zielbereich gehen. Da gibt es in der Regel Getränke, meistens auch mit ein bisschen Zucker drin, das nehmen, worauf man gerade einfach Appetit hat. Der Körper wird einem das sagen. Nicht 2, 3, 4 Liter nur das alkoholfreie Bier und Wasser trinken, weil da ist tatsächlich kein Salz, kein Natrium drin. Ja. Auch wenn es immer als isotonisch benannt wird, es ist kein Natrium drin. Da gehört dann die Salzbrezel dazu oder was anderes Salziges.
Ja.
Also dann tatsächlich lieber, da gibt es noch reine isotonische Sportgetränke, die Natrium haben. Da vielleicht noch drauf achten. Und dann ist es schon eher so, wenn man dann so Muskelkater hat und man hat jetzt keinen Urlaub danach, nicht einplanen, wieder eine volle weitere Trainingswoche, sondern vielleicht vornherein sagen, hey, ich fahre die nächsten Tage mit dem Fahrrad, wenn Muskelkater ist. Erkältungsgefahr ist in der Zeit ein bisschen erhöht. Also auch da sich überlegen, muss es jetzt die After-Race-Party sein, wenn die einem total wichtig ist, dann kann ich nur sagen, ja, da ist eine Gefahr für Infekte der oberen Atemwege definitiv da.
Stimmt.
Wenn das die Urlaubsreise ist oder das Weekend, so nach dem Motto, muss es denn wirklich die Reise zurück am Sonntagabend sein oder kann man nicht noch eine erholsame Nacht in der Unterkunft länger buchen und erst am Dienstag wieder arbeiten und sozusagen dem Körper wirklich ein bisschen Regeneration lassen? Also dann ist eher so die Planungssachen, oder ist es halt wirklich so ein ins Ziel kommen, Gehetze, dann kommt zu dem körperlichen Stress des Laufs halt noch so ein Reise- und Orga-Stress hinzu. Und dann kann es halt wirklich sein, dass man anderthalb Wochen später zu den 20% gehört, die dann einen Infekt haben. Ja. In einer Zeit, in der vielleicht sowieso trotzdem immer 5-15% einen Infekt haben. Also interessanterweise bei diesen ganzen ich laufe Wettkampf und wie ist dann die Erkältung danach? Gibt es auch Kontrollgruppen, die gar nicht gelaufen sind? Ah. Bei den Kontrollgruppen ist die Erkältungsrate genauso hoch.
Ach, das ist
ja
spannend.
Und dann gibt es ja in der Laufgruppe meistens noch so eine Interventionsgruppe. Die einen nehmen Vitamin C, die anderen nicht. Die Gruppengrößen sind klein. Da gibt es zwar eine Studie, die zeigt, ja, Vitamin C hilft. Dann gibt es eine, die das nicht beweist.
Genau.
Aber das Lustige ist eigentlich, wenn man in die Kontrollgruppe reinguckt, die nicht läuft, die sind genauso häufig erkältet.
Das ist super spannend. Also im Endeffekt hilft dann kein Sport machen auch nicht. Krank kann man eh oder werden.
Nee, das ist ja eigentlich, genau, Freude an deiner Sportmediziner.
Ja.
Aber es ist eher so, ja, auf jeden Fall Stress rausnehmen. Also der ganze Orga-Stress drumherum. Genau, jetzt sind wir alle auf Social Media unterwegs, dann ist man noch am Content createn. Das ist im Falle, je nachdem, wie anstrengend das dann ist.
Ja, für den Kopf vielleicht, ja.
Genau, also so ein bisschen die Erholungsinseln vielleicht schon vorher einplanen. Mhm. Ne? Und dann ist es vielleicht wirklich, das ist erstmal das Erste, vielleicht so die Reiseplanung, wie man die gestaltet. Muss man dann selber Auto fahren? Oder wenn man im Auto unterwegs ist? Oder all die Sachen, Zug oder was auch immer. Also da vielleicht nochmal einen Aspekt drauflegen, hey, guckt mal, wie ihr die anderthalb Tage nach dem Lauf für euch so in eurem Leben gestaltet.
Ja, ein bisschen weg von diesem nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf, was ja dann manche auch direkt irgendwann so im Kopf haben, so ach so, ja, dann bereite ich mich direkt fürs nächste Ziel vor, sondern vielleicht auch einfach mal den Erfolg, dass man reingekommen ist, erstmal feiern, besonders wenn es der erste Wettkampf war, das so richtig auskosten und dann irgendwann für den nächsten anmelden und nicht so gleich in diesen, ich muss jetzt mehr haben. Kommen.
Ja, genau. Also ich meine, manche sind auch so fit, wo man sagen kann trotzdem, also ich bin vielleicht schon auch jemand, der dann sagt, hey komm, ich mache diese 5 Kilometer von der Haupt-S-Bahn-Haltestelle bis zur Arbeit, mache ich dann noch und gehe trotzdem arbeiten.
Klar, du bist ja auch nochmal.
Aber genau, dann gehört auch, dann ist es vielleicht auch im Sinne von, hey, ich bin auch schon jetzt 20 Jahre am Laufen und bin jetzt den Halbmarathon auch nicht all out gerannt, ne? Ja. Oder geh halt auch einfach, das muss man auch sagen, manchmal auch ein gewisses Risiko aufgrund einer mangelnden Regeneration ein. Da nehme ich mich nicht raus.
Ja. Ja, wir alle, glaube ich, sogar die alten Laufhasen sind dann halt doch immer so manchmal ein bisschen auf Risiko, so das passiert. Aber deswegen haben wir jetzt diese eine Stelle in diesem Podcast, die wir uns wieder vorspielen werden, wenn es mit uns durchgeht. Ja, hat Spaß gemacht heute, da mal das Projekt Halbmarathon sich nochmal ein bisschen kritisch auch zusammen anzugucken, vielleicht so ein bisschen abzuwägen, okay, bin ich bereit dafür oder nicht und was, wenn nicht, so woran kann ich arbeiten, das ist dann doch, dass ich mir diesen Traum Halbmarathon erfüllen kann. Also, lieber Paul, vielen lieben Dank für deine Zeit heute. Weiß ich sehr zu schätzen, weil ich weiß, wie beschäftigt du bist. Also schön, dass du heute hier wieder mal dein Wissen mit uns geteilt hast. Hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, bitte gerne. Und vielleicht auch wirklich als Abschlusswort. Ich denke, mit einer gewissen zeitlichen Vorbereitung wäre es für einen Großteil der Menschen möglich.
Ja.
Würde ich schon abschließen. Aber es ist eher der Faktor Zeit und Geduld.
Richtig, weil eben der Alltag dann nicht immer perfekt ist für einen
Halbmarathon. Und die 21 Kilometer sind schaffbar und man muss auch nicht jeden Schritt fliegend, also wirklich laufend vollbringen. Stimmt. Man darf auch gehen zwischendurch.
Ja, ja. Also vorsichtiger Optimismus ist angebracht.
Ja. Ja.
Cool, ja, dann ganz zum Schluss, wo kann dich denn unsere Community noch finden, sowohl offline als auch online? Teil uns das doch gerne nochmal mit.
Ja, also letztendlich am meisten posten mache ich schon noch auf Instagram als Running Power. Dann habe ich sehr viel Expertise auch in die Trainings-App Trade mit eingebracht. Das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Genau. Und wie man eigentlich auch schon sieht an meiner Jacke, ausgestattet werde ich von top4running.de.
Ja.
Das kann ich auch sozusagen empfehlen, wo ich sozusagen auch immer die neuesten Sachen austeste. Ja. Genau.
Super.
Und im Falle auch mal Kommentare gebe oder auf Veranstaltungen von Top Running auch dann persönlich dabei bin, durch die ich auch bei Wettkämpfen teilnehmen kann. Ja. Und damit auch so in der Laufbubble, obwohl ich jetzt eben nicht mehr Profi bin, drinbleiben kann.
Ja. Ja, prima, liebe HörerInnen, ihr habt's gehört. Ich werde alle Links natürlich wie immer in die Shownotes dieser Folge packen. Klickt euch da gerne mal durch. Und dann danke ich euch fürs Dranbleiben ganz bis zum Schluss. Teilt die Folge gern oder hinterlasst Kommentare, wenn es euch gefallen hat und ihr uns supporten wollt. Dann hören wir uns nächsten Freitag wieder mit einem neuen Thema. Und bis dahin, keep on running.